Herzlich willkommen und guten Tag zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin, liebe Zuhörer und auch unsere Hörerinnen und Hörer von Radio Maria sind jetzt mit dabei. Herzlich willkommen. Die Theologie des Gebetes, Geschichte und des Gebetes, das ist heute unser Thema. Wir hören hierzu Herrn Pater Professor Dr. Michael Schneider. Er ist uns aus Frankfurt zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Pater Schneider.
Grüß Gott.
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit nehmen, uns wieder ein Stück weiter einzuführen in die Geschichte des Gebetes. Sie haben einen Vortrag eigens hierzu extra vorbereitet und ich darf Ihnen nun das Wort übergeben.
Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer, die Thematik der Geschichte des christlichen Gebets ist bisher kaum behandelt. Nur Andreas Jungmann, der Liturgiewissenschaftler, hat dazu eine kleinere Studie verfasst, auf die ich auch immer wieder zurückgreife. Umso wichtiger und interessanter ist es für uns, einmal die geschichtliche Entwicklung des Gebetes im Einzelnen zu verfolgen. Und wir haben es in den beiden vorangegangenen Sendungen schon getan, in der Frühzeit, Mittelalter und beginnende Neuzeit. Hier möchte ich nun wieder einsteigen und mit Ihnen die Neuzeit bis zur Gegenwart in der Geschichte und in der Entfaltung des Gebets Ihnen vorstellen. Zunächst Franz von Sales, gestorben 1622. Er bringt, gerade in seiner Philotia, einen ganz neuen Akzent in die christliche Spiritualität und in die Praxis des Gebetes. Er leitet dazu an, mitten in den Geschäften der Welt gottverbunden zu bleiben. Er legt dar, außer dem Gebet am Morgen und am Abend kaum mündliche Gebete eigens zu verrichten, aber er drängt auf die tägliche Betrachtung nach einer einfachen Methode. Das Gebet bekommt bei Franz von Sales einen ganz spezifischen Stellenwert. Ich möchte es an einem kleinen Beispiel Ihnen verdeutlichen. Und zwar möchte ich Ihnen einen Text von ihm vorlesen. Er sagt: Gräme dich nicht, dränge nicht stürmisch zum Flug, sondern warte in Geduld, bis die Flügel deiner Seele dich zur Höhe des Gebetes tragen können. Gewiss, deine Seele soll immer nach dem Höchsten streben, aber mit Maß und Geduld. Es gibt nun Menschen, die in ewiger Sehnsucht sich nach der Sternenhöhe der Vollkommenheit verzehren, wie töricht. Wohl kannst du deine Wünsche nach dieser Höhe schicken, aber niemals darfst du so handeln, als müsstest du tatsächlich dieses Höchstmaß sittlicher Vollkommenheit verwirklichen. Du darfst es jedenfalls nicht in Ungestüm an einem Tag erreichen wollen. So stürmisches Verlangen brächte dich nur in nutzlose Qual. Willst du deinen Weg recht machen, so gehe ihn Schritt für Schritt und Tag für Tag. Nicht aber verzehre dich im Anfang schon in Sehnsucht nach dem Ende. Du siehst es, dass man kleine Schritte gehen soll. Und es ist ein ernstes Wort, das ich dir sage, aber präge es nur recht in deine Seele. Wir verlangen manchmal so sehr Engel zu sein, dass wir darüber vergessen, gute Menschen zu sein. Große Werke sind nicht immer an unserem Weg, aber stündlich bieten sich Gelegenheiten, geringere Werke zu tun. Sie gut, ja sehr gut zu tun, das heißt mit großer Liebe. Verträglichkeit gegen fremde Launen, Sanftmut, Geduld gegenüber den Taktlosigkeiten und ärgerlichen Gewohnheiten von Mitmenschen. So manche Überwindung unserer eigenen Launen und Neigungen. Wenn du die kleinen Gelegenheiten mit Liebe benutzest, wirst du Gottes Herz erobern, es dir ganz zu eigen zu machen. Jene täglichen Liebeswerke, jener Schnupfen, jenes Kopfweh, jene Zahnschmerzen, jene Unfreundlichkeit und Zurücksetzung, jene wunderliche Laune deines Mannes, deiner Frau, ein zerbrochenes Glas, ein verlorener Handschuh, die kleine Ungemächlichkeit, etwas früher schlafen zu gehen und früher aufzustehen, wenn du zur Kirche gehen sollst, kurz, alle derartigen geringfügigen Beschwernissen mit Liebe aufgenommen und umfangen, gefallen Gott in hohem Maße. Was ist neu an diesem Text und an dieser Hinführung zum Gebet? Für Franz von Sales besteht das geistliche Leben zunächst und vor allem in der Erfüllung der Standespflichten. Und auch das Gebet kann auf diesem Weg wesentlich helfen, und zwar in den kleinen Dingen. Das Gebet steht nicht neben dem Alltag, sondern mitten im Alltag, mit all seiner Ungemach, mit all den Problemen, mit all dem, was wir Tag für Tag immer wieder auch bei uns erfahren. So viel zu Franz von Sales. Ein geerdetes Gebet, eine erdverbundene Spiritualität. Daneben gibt es aber noch einen ganz anderen Ansatz katholischer Spiritualität und katholischen Betens. Und zwar zur gleichen Zeit in den nachtridentinischen Jahrhunderten. Es ist eine Zeit, wo das Gebet in der Vielfalt der Formen geübt wird. Alle Andachten, die im Lauf des Mittelalters entstanden sind, bestehen fort und werden weiterentwickelt. Die Andacht zur Person des Vaters, zur ewigen Weisheit, zum Heiligen Geist, zur Todesangst Christi, zu seinen fünf Wunden, zu Maria, ihren Schmerzen und Freuden, zu den Nothelfern und anderes mehr. Es ist also ein ganzes Vielerlei in der Gebetspraxis, sodass sich die Frage und die Notwendigkeit ergibt, das Ganze zu konzentrieren. Manchmal war es so, dass man das Gebet der Reihe nach üben ließ, zum Beispiel der Reihe nach an verschiedene Heilige gerichtet. Es kam dazu, dass das Gebet ein ganz komplexes System wird, an das man sich zu halten hatte. Sie kennen vielleicht noch die Älteren den Ausdruck, ich habe noch nicht meine Gebete verrichtet. Auf jeden Fall ist wichtig, neben vielerlei der Frömmigkeit und des Gebetes, ein zunehmendes Streben nach Konzentration. Zwei Weisen der Konzentration treten nun in den Vordergrund. Das eine, die Verehrung der Heiligen und besonders der Gottesmutter. Die Reformatoren haben ja die Verehrung der Gottesmutter abgelehnt. Ganz anders die Katholiken, die nun gerade die Heiligenverehrung und Marienverehrung hervorheben. Eine besondere Bedeutung bekommen nun die Wallfahrten ins Heilige Land, zu den Marienheiligtümern und zu den Grabstätten verschiedener Heilige. Santiago de Compostela, Martin von Tours, die Apostelgräber. Ja, die Marienheiligtümer werden nun zu Wallfahrtszentren. Daneben, wir haben es schon bedacht, der Marianische Rosenkranz, der nun ebenfalls eine vielfältige Entfaltung erhält. Ganz neue Variationen, manchmal mit 33 Ave Maria in Erinnerung an die Lebensjahre Jesu oder bei den Serviten 7x7 Ave und anderes mehr. In der Gebetspraxis der Pfarre bekommen nun die Salveandachten eine neue Bedeutung. Es war ja schon in den Mönchsklöstern Brauch, an bestimmten Tagen oder zu bestimmten kanonischen Huren, meist an die Komplett, das Salve Regina anzuhängen. Die Mönche zogen dann zur Marienkapelle, knieten nieder und sangen die Antiphon. Diese kleine Prozession löste sich nun aus den Klöstern und wurde zur eigenen Praxis in den Pfarren. Es gab ganze Stiftungen, die in den Pfarrkirchen diese Andacht sicherstellen wollten. Am Ende dieser Andachten wurde das Salve gesungen und daraus entfaltete sich dann das, was wir bis vor das Konzil noch kannten, die sogenannte Salveandacht an Sonn- und Feiertagen am Nachmittag. Eine weitere Bedeutung in der Marienverehrung bekommt der Engel des Herrn. Auch hierüber haben wir schon gesprochen. Es gibt das Glockenzeichen dreimal am Tag. Am Abend soll man Maria grüßen zur Stunde des Erzengel Gabriels, der ihr die frohe Botschaft gibt. Am Mittag sollte man den Engel des Herrn beten mit Blick auf das Leiden des Herrn und am Morgen auf seine Auferstehung. So gab es ein dreifaches Läuten am Tag. Der Bischof Echter von Mespelbrunn 1584 deutete noch das Mittagsläuten nur auf als Gedächtnis des Leidens Christi. Doch schon bald war überhaupt dieses dreifache Läuten nur noch mit dem Engel des Herrn verbunden. Die Jesuiten gründeten Kongregationen für Studierende und wählten Maria als Patronin. Es gab Huldigungseide mit der Verpflichtung, täglich das Marianische Offizium oder den Rosenkranz zu beten. Und die Mitgliedschaft hing vom Rosenkranz als Bedingung der Aufnahme eng zusammen. Also eine erste Konzentration in der Vielfalt der Andachten bekommt die Marienverehrung. Eine zweite Konzentration stellt die Verehrung des Altarsakramentes dar. Auch hier wieder im Gegenüber zu den Reformatoren, die die Realpräsenz und Transsubstantiation nach katholischer Lehre leugneten. Das Konzil von Trient sprach, dass man der Heiligen Messe und der Kommunion mit geistlichem Affekt teilnehmen könne. Es gibt eine geistliche Kommunion. Solches führte schließlich sogar dafür zu, dass die Gläubigen nur noch selten kommunizierten. Der Zurückhaltung im Empfang entsprach ein umso größerer Eifer im Kult des Sakraments, die Aussetzung des Allerheiligsten bei verschiedenen Gelegenheiten, sogar während der Messe, wurde nun vielfach praktiziert. Der Tabernakel geht mit dem Hochaltar eine feste Verbindung ein. Und es gibt eigene Segensandachten, die mit dem Segen des Allerheiligsten endeten. Daraus erwuchs das 40-stündige Gebet, ursprünglich in Anlehnung an die 40 Stunden der Grabesruhe Christi im Heiligen Grab. Man legte das Heilige Sakrament in das Grab selber. Und dies wurde ab 1527 mehr und mehr abgelöst zu einer selbstständigen Feier. Ein weiteres, was sich daraus entwickelte, ab dem 17. Jahrhundert das große oder ewige Gebet, wo also von Tag für Tag in dem Bistum die eucharistische Andacht und Verehrung praktiziert wurde. So haben wir zwei Konzentrierungen. Das eine die Marienverehrung, das andere die Verehrung des Altarsakraments. Und für das Zeitalter des Barock können wir sagen, eine Marienandacht vor ausgesetztem Allerheiligsten scheint gleichsam beides zu verbinden. Eine dritte Andacht, die nun eine große Bedeutung bekommt, ist die Andacht zum Heiligsten Herzen Jesu. Schon Gertrud von Helfter hat ja die Herz-Jesu-Frömmigkeit gefördert. Dann aber vor allem Jean Oed, gestorben 1680, und Margarete Maria Alacoque, gestorben 1690. Rom verhielt sich gegenüber dieser Verehrung eher zurückhaltend. Aber nach und nach kam dann das sogenannte Placet. Das Herz Jesu erscheint nun als die Mitte neben vielerlei der Frömmigkeiten. Das Herz Jesu, das ist die Barmherzigkeit, die Liebe des Herrn. Und wenn wir heute den Sonntag der Barmherzigkeit haben, eine Woche nach Ostern, ist hier etwas Ähnliches geschehen. Noch einmal eine Konzentration auf die wesentlichen Aussagen unseres Glaubens. Die Liebe des Erlösers und die liebefordernde Aussage des Christusgeheimnisses, beides kommt nun im Herz des Erlösers am deutlichsten zum Ausdruck. Es entsteht nun ein neues Fest, das Herz-Jesu-Fest. Dazu gibt es nun neue Andachtsweisen, Triduen, Novenen, Bittandachten, Prozessionen. Ja, man kann sagen, der Barock ist die Epoche der Prozessionen, aber auch der geistlichen Spiele. Eine besondere Form des Betens im Barock sind die Litaneien. Sie werden im öffentlichen Gottesdienst nur in der Allerheiligen Litanei und in der Lauretanischen Litanei zugelassen. Aber darüber hinaus gibt es noch viele andere Arten von Litaneien. Die Litanei hat einen lehrhaften Teil, meist mit biblischem Hintergrund, aber dann auch dem Geschmack der Zeit entsprechend, eine Häufung von Metaphern, Bildern, Symbolen und anderes mehr. Man kann sagen, das Lieblingsgebet des Barock ist die Litanei. Für die Litanei bedarf es aber eines Gebetsbuches. Und so entsteht nun das sogenannte Gebet- und Gesangbuch. Es erhält eine immer größere Bedeutung, sowohl für den Einzelbeter wie auch für das gemeindliche Gebet. Statt der Psalmen gibt es nun eine Reihe von Gebeten, Andachtsweisen, die aber meist das Maß und die Maßzahl der Psalmen noch aufrechterhalten. Ein nächster, der zu erwähnen wäre, ist Pierre de Berulle, der nachmalige Kardinal, gestorben 1629. Er sieht den Menschen abhängig und im Dienstverhältnis gegenüber Gott. Gott hat sich entäußert in seinem menschgewordenen Wort. Der Gottmensch ist der vollkommenste Anbeter überhaupt. Er gründet das Oratorium 1611 von Jesus, dem hohen Priester. Berulle betrachtet nun die Geheimnisse des Lebens Jesu, aber nicht so sehr in ihrem biografischen oder theologischen Kontext, sondern mit Blick auf die inneren Haltungen des Herrn. Indem wir das Leben Jesu in seinen einzelnen Geheimnissen betrachten, machen wir uns die Grundhaltung des Erlösers zu eigen. Und wenn unser Leben seinen Grundhaltungen entspricht, finden auch wir zur einzig wahren Anbetung Gottes. Die Anbetung als Anfang und das Teilnehmen an den Haltungen, Besinnungen des menschgewordenen Wortes sind nun die Grundbedingungen für ein christliches Gebet. Man nennt dies die theozentrische Revolution im religiösen Leben. Ein weiterer, der zu erwähnen ist, ist Jean-Jacques Ollier, gestorben 1657. Er war Berulles Nachfolger in der Leitung des Oratoriums und Gründer des berühmten Priesterseminars Saint-Sulpice. Hieraus ist die berühmte französische geistliche Schule hervorgegangen, die man nennt die Schule des geistlichen Lebens. In ihrer Frömmigkeit steht im Vordergrund besonders die Selbstentäußerung Jesu in der Eucharistie. Christus, der sich für uns zum Essen gibt, er ist es, den wir im Altarsakrament und im Tabernakel besuchen können. Es tritt eine ganz neue Art der Frömmigkeit auf, die sogenannte Visitatio, die Besuchung des Allerheiligsten Sakramentes. Auch hier wieder werden die Älteren unter uns das noch erzählen können aus der Zeit vor dem Konzil, wie wesentlich es war, immer wieder in die Kirche zu gehen, um das Allerheiligste anzubeten und davor zu verweilen. Für diese Frömmigkeit war nun das Buch von Alphonse de Liguori, wesentlich 1754 in vielen Auflagen erschienen, die Besuchung des Allerheiligsten Sakraments des Altares und der allzeit unbefleckten Jungfrau Maria auf jeden Tag des Monats. Hier sehen Sie schon die beiden Konzentrationen der damaligen Frömmigkeit, Marienfrömmigkeit und Altarsakrament. Ein weiteres für diese französische Schule des geistlichen Lebens charakteristisches ist die Verjenseitigung des Priesterbildes. Dem Priester wurde eine übermenschliche Aufgabe zugesprochen. Ja, man sagte sogar, der Priester nehme wie Maria an der Macht des ewigen Vaters teil, den Sohn zu zeugen. Ein nächster, der nun zu erwähnen wäre, ist Jean Eudes, gestorben 1680. Jean Eudes ist insofern von Bedeutung, als er zunächst als Hauptthema seiner Frömmigkeit das Herz Mariens hatte. Und er ordnete auch ein eigentlich eigenes Fest an, 1643, das Fest des Herzens Mariae. Und erst später, etwa 30 Jahre später, kam dann er als erster dazu, auch ein weiteres Fest hinzuzufügen, das Fest des Herzens Jesu. Aus beidem formt er dann die Gebetsanrufung: Sei gegrüßt, liebreichstes Herz Jesu und Marie. Eine Gestalt, die auch in diese Richtung der Frömmigkeit gehört, ist Grignion de Montfort, gestorben 1716. Noch in den Aussagen des Konzils zur Priesterausbildung und überhaupt zum geistlichen Leben der Priester wird eigens hervorgehoben, dass die Priester auszubilden seien nach der Spiritualität des Grignion de Montfort. Auch hierzu kann ich jetzt nicht so viel sagen, zumal auch schon eine Sendung in Radio Horeb dazu erfolgt ist. Das vorzüglichste Mittel der Frömmigkeit nach Grignion de Montfort ist die Gleichgestaltung mit Christus und die wahre Andacht zur seligsten Jungfrau Maria. Dies besteht darin, alles durch Maria, mit Maria, in Maria und für Maria zu tun. Diese Arten der Frömmigkeit entfalten sich weiter bis ins 19. Jahrhundert. Die bisherigen überlieferten Andachten bleiben bestehen, die Marienverehrung, die Sakramentsfrömmigkeit und die Herz-Jesu-Andacht. Es wird auch zu den einzelnen Themen geistlichen Lebens ein je eigener Monat ausgesucht. Manchmal auch sehr fern vom jeweiligen Kirchenjahr, zum Beispiel wenn man den Monat März zu einem Monat des heiligen Josef erklärt, wo ja doch eigentlich die österliche Bußzeit ist. Die Verehrung der Gottesmutter, besonders durch den Rosenkranz, wird nun immer wieder betont, so Leo der 13. in 16 Enzykliken und apostolischen Schreiben. Die Verehrung des Allerheiligsten ist insofern ganz im Zentrum, als sogar der Altar eher in den Hintergrund rückt. Der eigentliche Gottesbau definiert sich vom Tabernakel her, so dass man sagt Gotteshaus. Und viele sagen, dass die Kirche früher Gotteshaus genannt wurde, eben mit Blick auf den Tabernakel. Aus all dem entsteht das, was wir dann ja auch nächstes Jahr eigens begehen, die sogenannten Eucharistischen Weltkongresse. Diese gibt es seit 1881. Und erst 1960 in München wird nun das Programmwort dieser Eucharistischen Weltkongresse geschaffen, nämlich die Statio Orbis. Aber auch diese Eucharistischen Kongresse sind auf dem Hintergrund der damaligen eucharistischen Frömmigkeit zu sehen. Die Verehrung des Herzens Jesu führte zu geistlichen Neugründung mit einer Weihe an das Herz Jesu. Ja, das Herz Jesu bekommt in etwa die Bedeutung und wird zu dem Symbol, das im ersten Jahrhundert das Heilige Kreuz besaß. Nicht unerwähnt bleiben muss eine andere bedeutende Veränderung im Beten der Christen. Sie hängt wesentlich zusammen mit dem sogenannten Schott, dem Messbuch der Heiligen Kirche, von Anselm Schott herausgegeben 1884. Nämlich die Gläubigen wollen nun unmittelbarer an der Liturgie teilnehmen. Und der Schott bot eine Möglichkeit, nämlich, dass nun die lateinischen Texte zu Teilen ins Deutsche übertragen wurden, wenn auch die Wandlungsworte davon ausgenommen waren. Eine zentrale Bedeutung, wir haben es schon genannt, bildet das Gebetbuch. Ab dem 19. Jahrhundert gibt es das Gebetbuch der einzelnen Diözesen in einer großen Mannigfaltigkeit. Dort haben die Gläubigen die eucharistischen Texte, ihre Andachten, ihre Litaneien, aber auch erste Texte für eine deutsche Vesper. Das Gebet- und Gesangbuch der Diözesen ist ja eine sogenannte deutsche Erfindung. In anderen Ländern gibt es diese Praxis so nicht. Sie beginnt 1768 mit dem katholischen Gesangbuch von Speyer. Dank dieser Gesang- und Gebetbücher konnte man nun nachmittags Volksandachten halten und alle Gläubigen konnten nun mit ihrem Gebetbuch aktiv an diesem Gottesdienst teilnehmen. Eine besondere Bedeutung in der Gebetspraxis nimmt nun die Spiritualität des Priesters ein. Es ist auffällig, dass für das 19. Jahrhundert doch immer wieder zahlreiche Hinweise zu vermelden sind, wie das priesterliche Leben und die priesterliche Spiritualität intensiviert werden können. Es kommt wirklich zu einer Erneuerung des Frömmigkeitslebens des Klerus. Kanon 125 des Kirchenrechts sagt, dass zu dieser Frömmigkeitsweise des Priesters das betrachtende Gebet gehört, die Besuchen des Allerheiligsten, die Verehrung Mariens, besonders im Rosenkranz, und das vollständige Offizium, also das Stundengebet. Interessant, dass hier noch eigens betont wird, die Pflege des inneren Gebets als Lebensnotwendigkeit priesterlichen Lebens, wie es also hier noch einmal eigens auch gefordert und hervorgehoben wird. Es kam auch zu einer Veränderung im Brevier, dass nämlich nun die Priester in ihr Brevier so beten konnten, dass vieles aus dem monastischen Kontext herausgenommen wurde, wie zum Beispiel die dialogischen Formen des Chorgebetes, Begrüßung, Segensbitte und anderes mehr. Eine weitere Erneuerung in der Gebetspraxis der katholischen Kirche ergibt sich mit der liturgischen Bewegung. Sie setzt wesentlich am Anfang des 20. Jahrhunderts ein. Es ist eine Erneuerung des Mönchtums zunächst, dann die Sorge um das Opus Dei, die Liturgie, eine Erneuerung des Kirchenbegriffs, dann eine Belebung der katholischen Jugendbewegung und eben auch eine Intensivierung der priesterlichen Spiritualität. Man geht nun hin und will nun nicht nur in der Messe beten und mit der Messe beten, sondern die Messe selbst beten. Die Intensivierung dieses Betens der Heiligen Messe führte auch zu äußeren Veränderungen, zum Beispiel im Kirchbau. Es gibt erste Versuche, zum Volk hin zu zelebrieren. Aber auch die Gewandung ändert sich von der Bassgeige hin zu ganz neuen Arten priesterlicher Gewandung. Dies alles entfaltet sich dann weiter über das päpstliche Rundschreiben Mediator Dei von 1947 bis hin zur Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils 1961. Sie alle tragen zu einer bewussten und planmäßigen Neuordnung der Liturgie, aber eben auch des geistlichen Lebens bei. Verehrte Hörerinnen und Hörer, so sind wir wesentlich durch die Geschichte des christlichen Gebetes gegangen. Aber es bleibt die Frage, wie sieht es nun heute aus? Was ist unsere Gebetspraxis? Bevor wir dieser Frage nachgehen, wollen wir einen Augenblick verweilen und über das Gesagte nachdenken, wenn jetzt die Musik ertönt.
Sie haben eingeschaltet in der Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Die Theologie des Gebetes und die Geschichte des Gebetes, das ist heute unser Thema. Wir hören jetzt zu Herrn Pater Professor Dr. Michael Schneider aus Frankfurt.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, zum Schluss unseres Überblicks können wir zusammenfassen, was wir bisher gesehen haben. Wir sind ausgegangen von der Weisung des Herrn, betet ohne Unterlass. Und es entstand schon in der frühen Kirche die Frage, kann man überhaupt zu dem beten, der selber betet, nämlich zu seinem Vater? Ein weiteres, dass man sagte, das christliche Gebet ist nicht nur irgendetwas im christlichen Leben, sondern das Leben selbst ist ein Gebet, das große Gebet. Und die einzelnen Gebetszeiten sind Ausdruck dieses großen Gebetes. Wir haben gesehen, dass die Psalmen als das Gebetbuch Jesu in der Frömmigkeit der frühen Kirche ganz zentral werden, besonders im Stundengebet. Ein weiteres, was sich am Beginn des Mittelalters abzeichnete, ist, dass das Gebet nun quantitativ gesehen wird. Man möchte nicht nur beten, sondern viel beten. Das Gebet wird nun zur Schutzmacht gegenüber allem Bösen, was einen bedrängen könnte. Ja, man sucht unentwegt zu beten, teils, dass man sogar in den Klöstern wie arbeitsteilig vorgeht, um dieses Gebet nicht abbrechen zu lassen. Das Gebet wird zu einem Pensum und zu einer Lorica. So dann die neue Form des Gebets in der Betrachtung des Lebens Jesu. Wir denken an Franziskus oder Bernhard, die Passionsfrömmigkeit, die Weihnachtsfrömmigkeit, die nun entstehen, und die Verehrung der Gottesgebärerin in der Marienverehrung, woraus als kostbarste Frucht der Rosenkranz entstanden ist. In der Devotio Moderna wird das Gebet nun methodisch, aber als methodische Praxis für Laien, nicht nur für die Mönche. Im Barock, wie wir es heute dargestellt haben, gerade im Gegenüber zur Reformation, besondere Konzentrierungen im Gebet auf die Eucharistie und die Marienverehrung. Sodann die Erdung des Gebets bei Franz von Sales mitten im Alltag und in den Standesspiritualitäten und Standeserfüllungen. Die besondere Verehrung des Herzens Jesu, schließlich das Fest des Herzens Jesu, die Andachten, Prozessionen und Litaneien, sie alle führten zu einem neuen Stil gemeinsamen Betens, das ermöglicht wurde durch das Gebet und Gesangbuch. Und die Vertiefung des Betens im Kontext der Liturgie, wie es gerade durch die liturgische Bewegung gefördert wurde. Das war ein kleiner Überblick. Doch die Frage ist, wie beten wir heute? Und wir können sagen, dass sich mit dem Konzil doch die Gebetspraxis der Christen wesentlich verändert hat. Das ganze Vielerlei der Andachten, Litaneien, Prozessionen, Bittgebeten und vieles andere mehr ist so gar nicht mehr in den einzelnen Pfarren gegeben. Ja, es scheint sogar, dass die Gebetspraxis in sich fragwürdig geworden ist. Was ist überhaupt Gebet? Ein geistliches Tun. Und ich meine, dass mit dem Konzil ein ganz neuer Begriff in die christliche Spiritualität eingeführt ist. Nämlich, wir haben es eben schon gesehen bei Grignon de Montfort und in der französischen Schule des geistlichen Lebens, war ja doch im Vordergrund die Selbstverleugnung oder die Selbstentäußerung. Heute kommt ein neuer Begriff, nicht Askese, sondern Selbstverwirklichung. Spiritualität als Leben in Fülle. Oder sei gut zu dir, wie ein Buchtitel heißt. All das ist doch in der Akzentuierung so neu, dass wir es in der bisherigen Spiritualität so ausformuliert nicht sehen. Aber nicht nur das. Auch die Begriffe schon sind fragwürdig geworden. Was ist überhaupt Gebet? Oder ein geistliches Tun? Was ist wirklich geistliche Übung? Muss nicht alles im Leben des Glaubenden Gebet und geistliche Übung sein? Was sollen gewisse geistliche Zeiten sein? Wenn man früher sagt, ich habe meine täglichen Gebete noch nicht verrichtet, würden wir eher fragen, was soll das? Wie befruchtet Gebet unsere Praxis? Was ist die gesellschaftliche Dimension des Betens? Wann wird ein Gespräch zu einem geistlichen Gespräch? Und wann ist eine Lebenshilfe eine geistliche Begleitung. Oder was soll eine geistliche Lektüre sein, eine geistliche Lesung? Liegt das am Buch oder an der Art des Lesens? Oder wie wir es heute haben, in den geistlichen Bewegungen und Gemeinschaften. Wann wird eine Gemeinschaft von Christen zu einer geistlichen Gemeinschaft? Liegt das an der Organisationsform? Und noch mehr können wir sagen, nämlich das Gebet ist anders geworden und was wir auch vom Gebet erwarten. War es früher vielleicht so, dass das christliche Beten zu den Standespflichten des Christen gehörte, obwohl das in seinen quantitativen Formen gar nicht so festgelegt worden war? Der Sonntag gehörte immer zur Gebetspraxis des Christen, auch verpflichtend. Aber heute mehr eine ganz andere Frage, nämlich wie wird das Beten zu einem existenziellen Beten? Es ist zu wenig, dass Christen nur beten, sondern beten muss zum Ausweis führen, dass es Leben verändert. Die fraglose Berechtigung und Notwendigkeit geformter Gebete ist in Frage gestellt. Wir beten frei mit eigenen Worten, Formen und Riten. Daher haben wir teils unsere Schwierigkeit mit einer irgendwie geformten Liturgie. Und wir fragen uns, müsste man nicht spontaner beten? Ja, es gibt immer wieder den Wunsch, die Gebetsformen aufzubrechen, durch Einfügen existenzieller Momente, durch Wechsel im Ausdruck. Sie kennen es vielleicht von dem kleinen Hinweis, was soll es heißen, wenn wir sagen, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Leute fragen, was ist damit eigentlich gemeint? Etwas sehr Wichtiges, aber worauf wir jetzt nicht eigens eingehen können. Also, wir können sagen, was heute im Vordergrund steht, ist der Durchbruch zu einem existenziellen Beten und das Gebet der Unmittelbarkeit. Herr, was willst du, dass ich tue? Das alles können wir zusammenfassen, dass wir sagen, heute gibt es einen Wunsch, nämlich nicht nur Gebete zu verrichten oder die Gebete einzuhalten, sondern dass das Gebet zu einer Lebenskultur rund um die Uhr aus dem Glauben ermöglicht. Es geht im Beten um gläubigen Umgang mit der Wirklichkeit in allen Dingen. Was noch gar nicht eigens befragt ist und viel deutlicher in den Vordergrund rücken muss, wir haben es schon eigens mal bedacht, ist, wie betet man in den unterschiedlichen Lebensaltern? Wie betet ein Kind, ein Jugendlicher? Wie betet ein 40-Jähriger und ein 70-Jähriger? Es gibt ja auch in der Entfaltung unseres Betens eine zunehmende trinitarische Öffnung. Vielleicht das Kind, das mehr zu Gott betet. Vielleicht der Mann mit dem weißen Bart. Der Jugendliche, das Gebet zu Christus. Aber wie ist es und wie verhält es sich mit diesem Beten zum Heiligen Geist? Und gibt es vielleicht eine ganz andere Ausrichtung oder sogar einen anderen Inhalt, wenn ich am Ende meines Lebens mein Gebet zu Gott erhebe? Das Gebet hat also einen prozesshaften Charakter. Und vielleicht gibt es auch hier die Not vieler Erwachsenen, dass sie nicht wissen, was und wie sie beten müssen, weil sie nicht angeleitet wurden, wie sie als Erwachsener überhaupt eine Sprache für Gott finden können. Eine Möglichkeit dafür hat sich heute als Gebetspraxis hier besonders herausgeschält, die sogenannten Exerzitien im Alltag. Die Exerzitien im Alltag führen genau zu dem, was für das heutige Beten wesentlich ist, nämlich ein existenzielles, ein dynamisches Beten, ein Beten mitten im Alltag in der Erfüllung der Standespflichten und eben rund um die Uhr. So könnte man sagen, dass gerade die Exerzitien im Alltag zu einem wesentlichen Element der Einübung in eine glaubwürdige Gebetspraxis geworden sind. Eine eigene Not mit dem Gebet ergibt sich mit der Beichte. Immer wieder hören wir in der Beichte, dass der Pönitent sagt, dass er die täglichen Gebete nicht verrichtet hat, wo man dann durchaus einmal vornehm zurückfragen kann, was er sich darunter vorstellt. Und es wird nicht genügen, dass er nur sagt, ich habe mein Morgengebet verrichtet, sondern wie habe ich morgens zu beten? Und was ist das mir und Gott angemessene Gebet am Morgen? Genügt es, dass ich nur sage, am Morgen habe ich die Laudes gebetet. Ich habe mit der Kirche dieses Gebet verrichtet. Aber was ist meine Sprache am Morgen, um vor Gott zu treten? Alle diese Beobachtungen ließen sich nun vermehren. Aber sie zeigen, dass gerade die Hinführung zum Gebet eine wesentliche Überlebensfrage unseres Glaubens ist. Und wir müssten viel mehr uns darüber austauschen, wie wir heute zu beten haben. Ein ganz anderes Kapitel der heutigen Gebetspraxis ergibt sich mit dem Stundengebet. Das ist ja in allem eine sehr erfreuliche Entwicklung und Entfaltung, dass nämlich immer mehr Laien dazu hingehen, dieses Stundengebet mit der Kirche zu verrichten. Aber das Stundengebet ist ein sehr anspruchsvolles Gebet. Zum Beispiel durch die Theologie und Spiritualität der Psalmen. Wenn wir also den Gläubigen das Stundenbuch in die Hände geben, müssten wir ihnen auch Hilfen geben zum Verständnis, zur Erschließung der Psalmen. Auf jeden Fall ist das Stundengebet eine Höchstform christlichen Betens. Ja, es ist ja Stundenliturgie, sodass wir die Eucharistie und die Stundenliturgie als die Weisen liturgischen Betens in unserer Kirche kennen. Darüber hinaus wäre in der heutigen Gebetspraxis angesichts der Geschichte des christlichen Gebets, wie wir sie uns vor Augen halten, eigens zu bedenken, ob es nicht doch auch Gebetszeiten zu bestimmten Lebensaltern gibt. Kann es nicht ein Mönch auf Zeit geben? Dass also zum Beispiel einer nach dem Abitur über einige Zeit lang wirklich als Mönch lebt, um dann sich dem Berufsleben zuzuwidmen oder das Gleiche vielleicht als Rentner oder anderes mehr. Hier wäre sicherlich eine ganz neue Form der Gebetspraxis einzuüben, dass wir also sagen, dass das Gebet nicht nur verortet ist in den einzelnen Ständen, Laie, Mönch, Priester, sondern dass vielleicht auch die einzelnen Stände sich ein wenig öffnen und hier auch für Laien neue Möglichkeiten erschließen. Da heute auch der Tag von Johannes Paul II. Ist, darf man eigens noch hinzufügen, dass Johannes Paul II. Ja selber eine ganz eigene Gebetspraxis hatte. Das eine, was ihm ein kostbares Gebet war, wenn er morgens aufstand und dem Sonnenaufgang zusah. Da verweilte er, es war für ihn das große Grußgebet am Morgen für den Herrgott. Aber etwas anderes in der Gebetspraxis Johannes Paul II. Ist wesentlich, nämlich, dass er auf dem Sterbebett ja ein bestimmtes Wort gesprochen hat, das noch einmal zeigt, wie er gebetet hat. Nämlich sein letztes Wort war ein Amen. Und damit zeigt er noch einmal, das Leben selbst ist das große Gebet. Und jeder wird recht gebetet haben, der am Ende seines Lebens dieses Amen sagen kann. Und noch etwas an Johannes Paul II., was er uns als Anregung für unsere Überlegung einer Geschichte des christlichen Gebetes geben kann, nämlich eine globale Weise des Betens. Johannes Paul II. War ja derjenige, der wie noch nie einer in der 2000-jährigen Geschichte des Christentums überall auf dem Globus präsent war. Er hat Menschen und Länder miteinander vernetzt und sie in sein Gebet eingeschlossen. Und all das, was wir momentan in Syrien erleben und anderes mehr, gibt unserem Gebet eine ganz neue Öffnung. Wir können nicht mehr in unserem Kämmerlein beten, sondern Abend für Abend sehen wir in den Nachrichten die ganze Not der Welt, Ja, sie wird für uns zum Thema und zum Inhalt unseres Betens. So lädt uns Johannes Paul II. Und unsere Zeit, dass wir global beten müssen. Nicht nur für unser Land und unsere Stadt und unsere eigenen Belange, sondern für die großen Belange unserer Erde, des ganzen Globus. Verehrte Hörerinnen und Hörer, nicht ohne Grund bin ich der Geschichte des christlichen Gebetes nachgegangen und nicht ohne Grund wollte ich Ihnen die einzelnen Entwicklungsstränge aufzeigen, die bis in die heutige Zeit zu verfolgen sind. Wenn wir unsere Gebetspraxis heute auf dem Hintergrund der Entwicklung sehen, dürfen wir sagen, ja, vieles ist weniger geworden. Und der ganze Reichtum früherer Gebetspraxen ist nicht uns heute so unmittelbar zu Händen. Aber wir stehen auch in einer Zeit, wo das Gebet noch einmal neu für uns von Bedeutung wird, dass wir uns nämlich fragen, wie haben wir authentisch, ganzheitlich und rund um die Uhr zu beten? Und ich meine, so eine Frage an das christliche Gebet kann nur zu einer neuen Freude über die Echtheit christlichen Betens führen. Wenn Sie aus diesem Vortrag herausgehen, möchte ich Ihnen 4 Worte mitgeben, wie Sie Ihr eigenes Gebet einmal bedenken und wie Sie selbst versuchen können, existenziell zu beten, so dass auch Sie am Ende Ihres Lebens das große Amen sprechen können, weil Sie erfahren haben, dass Ihr Leben zu einem Gebet wurde. Was ist es? 4 Worte, die ich Ihnen für Ihre Gebetspraxis und die Erneuerung Ihrer Gebetspraxis geben möchte. Das erste ist ganzheitlich beten. Es ist eine Weisung nach Genesis 17,1, wo Gott zu Abraham sagt, wandle vor mir und sei ganz. Leben aus der Ganzheit des Menschen, aus ganzem Herzen, ganzer Seele, aus ganzem Gemüt. So haben wir zu beten. Man kann nicht beten mit halbem Herzen. Man kann auch nicht nur mit den Lippen beten. Das Wesentliche ist das Herzensgebet. Das zweite ist authentisch beten. Dass innere und äußere Wahrhaftigkeit zusammenkommen. Dass es eine Übereinstimmung gibt von Reden und Tun. Dass wir nicht nur fromm beten, sondern dass unser Beten unser Leben verändert. Ein drittes. Von der Mitte her beten. Alle unsere Lebensvollzüge fließen aus einer Sinnmitte heraus, sind bestimmt von einer Grundidee, von einem Lebenskonzept, einem Grundmotiv. Sie kommen von Herzen. Und somit wäre es gerade wesentlich für den Einzelnen, immer wieder in diese Mitte einzukehren. Was ist mein spezifisches Talent, meine spezifische Bitte? Gott baut zu jedem eine ganz persönliche Gebetsbeziehung auf. Denn er kennt einen Namen und am Ende der Zeiten wird er dem Einzelnen einen Stein geben, wo der Name draufsteht. Diesen Namen kennt nur der, der den Stein empfängt und der, der ihn gibt. Somit ist das Beten unser persönlichstes Tun. Und nichts ist persönlicher, als in das Gebet einzutreten. Und ein letztes. Beten aus dem Heiligen Geist. Er ist die Urkraft unseres Betens. Er hilft uns. Und so würde ich Ihnen immer wieder raten, jedes Gebet mit einer Anrufung zum Heiligen Geist zu beten, damit er sich Ihres Betens annimmt, auf dass es Gott wohlgefällig sei. So wünsche ich Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, viel Freude und Frieden im Gebet und wieder einen neuen Zugang zu dem Schöpfer Ihres Lebens.
Liebe Zuhörer, Sie hörten die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Theologie des Gebetes, die Geschichte des Gebetes, das war heute unser Thema. Wir hörten hierzu Herrn Pater Professor Dr. Michael Schneider aus Frankfurt. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Ein Anruf bei unserem CD-Dienst genügt unter folgender Telefonnummer 08323 96751120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 8323 96751120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Viel Freude im Programm wünscht Ihnen Andreas Martin.